NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Das wird chaotisch in Großbritannien, falls das Land die EU ohne Abkommen verlässt. Benzin wird ebenso knapp sein wie Medikamente und Lebensmittel. Unruhen in der Bevölkerung sind programmiert. Das steht in einer britischen Geheimstudie namens Yellowhammer. Unsere Korrespondentin berichtet gleich Einzelheiten. Wir schalten nach Frankreich, wo der russische Staatspräsident Putin zu Gast ist, wenige Tage vor dem G7-Gipfel, bei dem die Russen außen vor bleiben müssen. Und wir erinnern an die Öffnung der Grenze zwischen Österreich und Ungarn durch ein sogenanntes pan-europäisches Picknick vor 30 Jahren. Als erstes aber in Bericht und Kommentar die Situation in Berlin, also erstmal der Berliner Koalitionsausschuss. Das Treffen führender Politiker von Union und SPD kommt immer dann zusammen, wenn es das Signal nach außen geben soll, seht her, die Regierung handelt. In diesem Fall knapp 2 Wochen vor Landtagswahlen im Osten. Gestern Abend hat der Koalitionsausschuss sehr lang getagt und heute sprechen sich die Ergebnisse herum. Julio Segador bringt uns auf den aktuellen Stand.
Es wird ein heißer Herbst für die Große Koalition, doch die Fraktionsspitzen von CDU und SPD geben sich ganz cool. So schlecht wie kolportiert sei die Arbeit der Koalition gar nicht, sagt CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus im ARD-Morgenmagazin. Die jüngste Studie der Bertelsmann-Stiftung kommt Brinkhaus dabei nicht ganz ungelegen.
Weit über 50%, über 60% der Vorhaben, die versprochen worden sind, die sind auch auf den Weg gebracht worden, habe ich heute Morgen gelesen. Und vor dem Hintergrund sind wir gar nicht so schlecht. Wir müssen es nur besser verkaufen, dass wir auch viel tun. Und deswegen war es wichtig, dass wir gestern Abend bei diesem unglaublich entscheidenden Thema für viele Menschen, nämlich Miete und Wohnen, was auf den Weg gebracht haben.
Es ist das greifbarste Ergebnis der Koalitionsrunde gestern Abend. Es soll wesentliche Erleichterungen geben für Mieter und Käufer von Immobilien. Dazu ist vorgesehen, dass die Mietpreisbremse um 5 Jahre bis 2025 verlängert wird. Beim Immobilienkauf soll derjenige, der den Makler nicht beauftragt hat, künftig nur die Hälfte der Gebühren bezahlen. Keine Einigung gibt es weiterhin beim Thema Grundrente, das die Koalition eigentlich noch vor den beiden wichtigen Ostwahlen in knapp 2 Wochen gelöst haben wollte. Hier ist der Knackpunkt nach wie vor die Bedürftigkeitsprüfung. Aber der Interimschef der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich, sieht im ARD-Morgenmagazin Fortschritte und hofft auf ein Einlenken der Union.
Es ging ja insbesondere bei der Diskussion in den letzten Wochen darum, deutlich zu machen, dass es in der Rentenversicherung keine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Das weiß insbesondere auch die CSU, weil ja die Mütterrente auch nicht nach Bedürftigkeit im Grunde genommen systematisiert ist. Und von daher glaube ich schon, am Ende kommt es darauf an, wie viele Menschen von einer Grundrente profitieren.
Auch in der Diskussion über den Solidaritätszuschlag gibt es keine wesentliche Annäherung. Union und SPD haben unterschiedliche Konzepte. Die Grundlage, so Unionsfraktionschef Brinkhaus, soll derweil der Koalitionsvertrag bilden.
Die Union möchte, wie versprochen, den Solidaritätszuschlag ganz abschaffen. Das konnten wir im Koalitionsvertrag nicht durchsetzen. Wir sind aber vertragstreu. Wir werden jetzt das umsetzen, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Und dann schauen wir weiter. Und das möchten wir auch noch im Herbst machen. Also das, was Olaf Scholz dann auch auf unser Bitten angekündigt hat, dass für über 90% der Soli-Zahler der Soli wegfällt, das wird auch im Herbst umgesetzt. Das ist unser Plan.
Einig sind sich die Koalitionsspitzen, dass bis Mitte Oktober gemeinsam Bilanz gezogen werden soll. Welche Themen aus dem Koalitionsvertrag konnte die GroKo erfolgreich umsetzen? Was steht noch aus? Wo ist man gescheitert?
Ja, genau. Wann immer der Koalitionsausschuss von Union und SPD tagt, immer schwingt die Ahnung mit, dass es der letzte sein könnte, dass die Sozialdemokraten die Reißleine ziehen und die GroKo aufkündigen. In jedem Fall ist die SPD im Moment in einer akuten Orientierungsphase. Ab heute will sie nach und nach klären, ob sie die Große Koalition noch 2 Jahre lang trägt. Eine Rolle dabei spielt auch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die heute vorgelegt worden ist. Und danach ist die Große Koalition besser als ihr Ruf und sie setzt ihre Versprechen vergleichsweise zügig um. Anita Fünffinger.
Da bescheinigt also eine unabhängige Studie der Großen Koalition, dass sie schon wirklich viel von dem, was sie versprochen hatte, umgesetzt hat. Aber die Wähler strafen Union und SPD dennoch jedes Mal neu ab, vor allem die Sozialdemokraten. Interimchef Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Bertelsmann-Untersuchung gelesen, in der steht, die SPD hat sogar mehr Projekte auf den Weg gebracht als die Union. Aber eines macht ihn nachdenklich.
Das ist nämlich der Befund, dass das Bild darüber, dass diese Koalition effizient arbeitet. Und die Bertelsmann Stiftung kommt ja zum Ergebnis, es gab offensichtlich keine Koalition, die in diesem Tempo, in dieser Geschwindigkeit die Sachen umgesetzt hat, dass das öffentlich wahrgenommene Bild das genaue Gegenteil ist. Und daran werden wir zu arbeiten haben.
Daran arbeiten oder es einfach lassen. Die SPD-Parteispitze hat am Vormittag darüber beraten, wie der Fahrplan für die Halbzeitbilanz der Großen Koalition denn nun aussieht. Bis Mitte Oktober wollen sich die Regierungspartner über die Fakten unterhalten. Was wurde erreicht und was nicht? Das letzte Wort über Ja oder Nein zur GroKo wird aber der SPD-Parteitag im Dezember haben.
Die Halbzeitbilanz ist ja auch deswegen in den Koalitionsvertrag gekommen, weil wir in der letzten Periode unzufrieden waren mit dem Umsetzungsstand durch die Koalitionspartner bei wichtigen Projekten der SPD. Und wir wollen sehr formal wissen, wie weit sind wir da gekommen. Das heißt, das wird eine Rolle spielen. Wir werden aber gleichzeitig natürlich einpreisen, wichtige Themen, wie weit sind wir beim Thema Grundrente.
Das ist das Stichwort. Die Grundrente nämlich liegt seit Monaten auf Eis. Eigentlich sollte es längst eine Einigung zwischen SPD-Arbeitsminister Heil und CDU-Kanzleramtsminister Braun geben. Und eigentlich ist die SPD bislang kein Jota von ihrem Konzept abgewichen. Jetzt aber hört sich Parteichefin Manuela Schwesig schwer nach Kompromiss an.
Wir haben ja derzeit zwei Modelle auf dem Tisch. Einmal das Modell des Koalitionsvertrages. Danach würden wir eben nur 100.000 Menschen erreichen. Und das Modell, was Herr Heil entwickelt hat, wo man weit über 2 Millionen Menschen erreichen könnte. Mit dem Blick auf Zielgenauigkeit wollen wir noch mal mehr Material zusammentragen.
Mehr Material zusammentragen, das heißt wohl übersetzt, der Entwurf von Hubertus Heil liegt zerfleddert auf dem Tisch im Kanzleramt. Gut möglich, dass am Ende eine Art Bedürftigkeitsprüfung mit drinsteht, also so, wie es die SPD nicht wollte. Für einen der Bewerber um das Amt des Parteivorsitzes scheint das alles schon keine Rolle mehr zu spielen. Karl Lauterbach will SPD-Parteichef werden und er will raus aus der GroKo.
Das ist auch ganz klar, dass also ich persönlich bei der Position bleibe, dass also die Große Koalition nicht weitergeführt werden sollte. Selbst dann werden wir zu dem Ergebnis kommen, dass die Minister und Ministerin gute Arbeit machen.
Und zumindest das bescheinigt der GroKo eben diese Bertelsmann-Studie. Wie sich Union und SPD selbst bewerten, dafür nehmen sie sich nun 2 Monate Zeit.
Regierungskoalitionen können enorm anstrengend sein für die teilnehmenden Parteien, aber auch fürs Publikum. Das beweist die schwarz-rote Koalition in Berlin seit Beginn. Und irgendwie wird's nicht leichter, absehbar auch nicht in der zweiten Halbzeit. Was also lernen wir aus dem geschilderten aktuellen Berliner Stimmungsbild? Hier ist die Meinung von Sabine Müller.
So eine Halbzeitbilanz der Großen Koalition, die kann ganz einfach sein. Wenn man sich, wie in einer aktuellen Studie, nur systematisch anschaut, welche Vorhaben und Versprechen schon abgearbeitet wurden und welche nicht. Soll und Haben auflisten, Prozentzahlen ermitteln, Haken dran. So eine GroKo-Halbzeitbilanz kann aber auch unendlich kompliziert sein. Nämlich dann, wenn man sie jenseits von einzelnen Vorhaben und Prozentzahlen politisch bewerten muss. Und das muss vor allem die SPD. Sie wird es sein, die diese Koalition platzen lässt. Oder eben nicht. Die SPD-Basis erwartet zu Recht mehr von ihrer Parteispitze als eine einfache Soll- und Haben-Rechnung. Politische Buchhaltung allein reicht nicht aus, um die Frage nach dem Verbleib in der Großen Koalition zu beantworten. Denn auch wenn der abgearbeitete Stapel höher ist als die To-Do-Liste lang, selbst wenn es in den kommenden Wochen noch gute Lösungen bei der Grundrente und beim Klimaschutz geben sollte, was alles andere als garantiert ist, eins lässt sich nicht wegdiskutieren. In der öffentlichen Wahrnehmung kommt die Habenseite der GroKo-Bilanz nicht an. Die Bürger trauen dieser Koalition nichts mehr zu, vor allem der SPD nicht mehr. Und das werden die Genossen an der Basis im Hinterkopf haben, wenn sie per Mitgliederbefragung ihre neue Parteispitze nominieren. Wir reden immer über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition, aber eigentlich sind es mindestens 3 Bilanzen. Die erste kommt Mitte Oktober von der Regierung. Die zweite zieht die SPD-Basis bei der Mitgliederbefragung, wenn sie entscheidet, welche Parteiführung, mit welchem Kurs sie will. Und die dritte Bilanz, die erfolgt erst Anfang Dezember beim SPD-Bundesparteitag, wenn die Delegierten Hopp oder Top-GroKo sagen. Erst das ist dann wirklich die Endabrechnung. Bis dahin kann man nur spekulieren. Die SPD ist ja immer für Überraschungen gut.
Der Kommentar im Echo des Tages von Sabine Müller. Picknick im August, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das paneuropäische Picknick am 19. August 1989 dagegen hat alle Regeln gebrochen. Es war eine Friedensdemonstration an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn und ein klares Signal, diese Grenze zu öffnen und den Kalten Krieg zu überwinden. Heute, 30 Jahre danach, gab es eine Gedenkfeier in der ungarischen Stadt Sopron. Mit dabei die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und Ungarns Regierungschef Orbán. Beide waren heute sogar mal einer Meinung. Andrea Beer.
Wir haben gefeiert, aber auch gearbeitet. Das sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Nach einem ökumenischen Gottesdienst am Vormittag führte er bilaterale Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf einer Pressekonferenz lobten beide anschließend erneut den Mut der ungarischen Bürger und damaligen Regierung. Merkel bedankte sich.
Für die Kombination aus einem historischen Gedenken und einem Blick in die Zukunft. Wir alle mussten lernen, dass in den 30 Jahren nach der Wiedervereinigung Europas die Probleme auf der Welt nicht abnehmen.
Das paneuropäische Picknick vor 30 Jahren sei ein Weltereignis geworden, so Merkel, und betonte, nationales Wohl hänge immer auch vom europäischen Gemeinwohl ab. Merkel und Orbán unterstrichen auch die engen wirtschaftlichen Beziehungen heute, etwa im Bereich der Digitalisierung oder der Rüstungskooperation. In der europäischen Flüchtlingspolitik liegen Merkel und Orbán über Kreuz. Doch unter anderem beim Bekämpfen von Fluchtursachen gäbe es Gemeinsamkeiten, so Merkel.
Das heißt nicht, dass wir nicht an einigen Stellen auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber die bilateralen Beziehungen sind so, dass wir über diese Fragen offen reden können.
Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde bei der Migration einen neuen Start machen. Wie dieser genau aussehen soll, blieb allerdings unklar. Deutlicher wurden die Gottesdienstteilnehmer des deutsch-ungarischen Jugendwerks. Das Gebet einer jungen Deutschen beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche am Vormittag klang so.
Auch heute sind Menschen auf der Flucht, wie damals vor 30 Jahren. Bitte nimm sie in deine schützenden Hände. Lass die Grenzen durchlässiger werden und auch die Grenzen in unseren Herzen verschwinden.
Auf die heutigen ungarischen Grenzanlagen angesprochen, sagte Ungarns Ministerpräsident Orbán, Ungarn verteidige die Südgrenze Europas, dass Deutsche weiter frei und in Sicherheit leben könnten. Nach den Demokratiedefiziten in Ungarn gefragt, sagte er, Meinungen, die die ungarische Demokratie verurteilen, halten wir für politische Vorurteile. Es sind keine Fakten und deswegen beachten wir sie meist nicht. Aber wir nehmen zur Kenntnis, dass politische Meinungsunterschiede zur europäischen politischen Debatte gehören. Kommen Sie nach Ungarn und schauen Sie sich hier um. Bei den Feiern in Sopron machten Orbán und Merkel ihre unterschiedlichen Standpunkte deutlich, drückten aber auch gegenseitige Wertschätzung aus. Orbán sagte, er ziehe vor der Spitzenpolitikerin Merkel den Hut. Sie habe viel für die europäische Einigung getan und genieße die Wertschätzung der gesamten ungarischen Nation. Es war in Sopron also nicht der Tag offener gegenseitiger Kritik zwischen Orbán und Merkel, und die Kanzlerin spannte den Bogen so.
Die Inspiration der Vergangenheit, der Erfolg zu wissen, Veränderung kann etwas Gutes bedeuten, der inspiriert uns auch, die Probleme der Zukunft beherzt anzupacken.
Informationen von Andrea Beer aus Sopron in Ungarn. Wenige Tage noch, dann kommen die 7 größten Industrienationen zusammen zum sogenannten G7-Gipfel in den französischen Badeort Biarritz am Atlantik. Wladimir Putin ist nicht eingeladen, mal wieder nicht eingeladen zu diesem Gipfel, denn seit Russland die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat, ist Russland draußen. Aber es gibt offensichtlich so einen kleinen diplomatischen Weg drumherum. Heute schon nämlich trifft sich der französische Staatschef Macron mit Putin quasi vorab. Marcel Wagner in Paris. Herr Wagner, Putins Ankunft war für 17:30 angekündigt, aber man weiß, der russische Präsident ist ein sehr systematischer Zuspätkommer. Ist er denn da?
Ja, er ist tatsächlich da und er ist sogar eigentlich zu früh gekommen.
Zumindest, na sowas.
Wenn man nach dem geht, was vorher angekündigt war. Also die beiden haben sich so kurz nach 17:00 schon getroffen und Wladimir Putin hatte einen wunderschönen Blumenstrauß mitgebracht für die Gemahlin von Emmanuel Macron und das Fort ist sonnenbeschienen. Also alles ist eigentlich bestens vorbereitet für ein gutes und vermutlich aber doch trotzdem schwieriges Gespräch.
Beide haben aber ein, wie ich höre, sehr ausführliches Pressestatement abgegeben. Was war da die Botschaft?
Ja, in der Tat. Die Botschaft von französischer Seite, also von Emmanuel Macron, lautete ganz klar, wir wollen Russland einbinden. Wir wollen zwar bei allen unterschiedlichen Ansichten, die Macron nochmal deutlich benannt hat, was Menschenrechte angeht, was die Haltung in verschiedenen internationalen Konflikten, vor allem auch in der Ukraine, aber auch in Syrien angeht, trotz all dieser Unterschiede wollen wir einfach miteinander reden. Und es ist ganz wichtig, Russland, diesen großen europäischen Partner, er hat mehrfach gesagt, Russland gehört zu Europa, also diesen europäischen Partner weiterhin einzubinden. einzubinden. Und Wladimir Putin hat aus seiner Sicht auch die Differenzen natürlich angesprochen, aber er war doch auch erstaunlich gesprächsbereit und hat auch signalisiert, dass er immer offen ist, wenn Europa und andere Partner auf Russland zugehen wollen und zum Beispiel über die internationalen Konflikte, aber auch um die Normalisierung der Beziehungen reden wollen.
Normalisierung der Beziehung könnte ja auch heißen, dass Russland bei den G7 oder dann wieder G8-Treffen bei den Gipfeln wieder dabei ist. War das auch ein Thema?
Ja, das wurde tatsächlich nachgefragt, ob man sich das denn vorstellen könne. Putin hat gesagt, also er schließt da überhaupt nichts aus. Er hätte seine Mitarbeit immer angeboten. Das ist ja auch nicht von ihm ausgegangen, dieser Ausschluss, sondern von den anderen, von den G7, die nach der Annexion der Krim damals ja Russland quasi rausgeschmissen haben. Emmanuel Macron hat gesagt, also das sei im Moment nicht so wirklich auf der Tagesordnung. Aber auch er hat gesagt, das lässt sich natürlich vorstellen oder es gäbe sicherlich auch andere Formate, die man entwickeln kann. Und er sagte, ohnehin habe sich die Welt ja in den letzten Jahren stark gewandelt und man muss jetzt nicht unbedingt darauf setzen, ob man dieses alte Format G7 wieder zu G8 macht. Man könne ja auch neue Formate entwickeln.
Und Ihre Einschätzung als Frankreich-Korrespondent, was bleibt von diesem Treffen? Schöne Worte sind ja prima, aber dann?
Ja, man muss natürlich sehen, dass ohne Russland, und das ist die große Portion Realismus, die heute hinter diesem abendlichen Gespräch steckt, dass ohne Russland in der Welt einfach nichts vorangeht. In den großen internationalen Krisen steckt überall Russland mit drin, hat seine eigenen Interessen und das wissen die G7 natürlich ganz genau und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch. Und deshalb bleibt von diesem Gespräch auf jeden Fall das Angebot, die ausgestreckte Hand des Westens oder zumindest Frankreich, aber eigentlich auch des ganzen Westens gegenüber Russland im Dialog zu bleiben. Und das ist sicherlich eine wichtige Botschaft, denn wenn man den Dialog abbricht, und das hat Macron heute gesagt, wir könnten uns ja auch dafür entscheiden, unsere Rücken an Rücken zu stellen und gar nicht mehr zu reden, aber was hätten wir gewonnen? Nichts. Und das ist sicherlich die Botschaft, die von heute Abend immerhin bleibt.
Marcel Wagner war das live für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Wie gehen wir um mit Kindern von deutschen Kämpfern der IS-Terrormiliz? Diese Frage stellt sich heute aus aktuellem Anlass. Denn die kurdischen Behörden im Nordosten Syriens haben 4 solcher Kinder an die Bundesrepublik übergeben, und zwar an der irakisch-syrischen Grenze. Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats sind jetzt erstmal zuständig für sie. Hintergründe von Claudia Plass.
4 Kinder von IS-Anhängern sind in deutscher Obhut. Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats in Erbil nahmen sie am Mittag an der irakisch-syrischen Grenze in Empfang. Das bestätigte das Auswärtige Amt dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Kinder würden nun an die Angehörigen übergeben und nach Deutschland geflogen. Außenminister Heiko Maas, SPD, zeigte sich erleichtert.
Es ist sehr erfreulich, dass 4 deutsche Kinder, die sich bisher in Nordsyrien in Gewahrsam befunden haben, heute das Land verlassen konnten. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass auch weitere Kinder Syrien verlassen können.
Bei den 4 Kindern handelt es sich um Kleinkinder, 3 Waisen und ein krankes Mädchen. Sie hatten in einem syrischen Flüchtlingslager gelebt. Deren Unterbringung sei alles andere als optimal, so Maas. Er betonte, letztendlich könnten sie auch nicht für die Taten ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden. Deshalb wolle man dort helfen. In jedem Einzelfall müssten nun schwierige Fragen beantwortet werden zur Identität und zur Organisation ihrer Ausreise. Maas bedankte sich zudem bei denjenigen, die die Ausreise unter so wörtlich, so schwierigen und auch unter gefährlichen Umständen möglich gemacht haben. Schon länger wird in Deutschland über die Rückkehr von IS-Kindern diskutiert. Die Bundesregierung hatte zunächst darauf verwiesen, dass es in Syrien derzeit keine deutsche diplomatische Vertretung gebe. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte im Juli entschieden, dass die Regierung Angehörige von IS-Kämpfern zurückholen müsse.
Oppositionspolitiker in der Türkei haben es schwer, auch Amtsträger. Das bestätigt sich heute einmal mehr. Denn die türkische Regierung geht massiv vor gegen pro-kurdische Amtsträger. Das Innenministerium hat 3 Bürgermeister der Oppositionspartei HDP abgesetzt. Gegen sie wird ermittelt wegen angeblicher Terrorpropaganda. Betroffen ist unter anderem die Provinzhauptstadt Diyarbakir. Sie wird jetzt von einem Gouverneur verwaltet, den die Zentralregierung ernannt hat. Und dagegen gibt es jetzt schon heftige Proteste.
Unruhe im Südosten der Türkei. Hunderte Menschen sind in der kurdisch geprägten Stadt Diyarbakir auf die Straßen gegangen und protestieren. Die Polizei weist die Menge an, auseinanderzugehen. Doch die brüllt im Chor, wir werden siegen durch unseren Widerstand. Dann geht die Polizei mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Der Friseur Serhat Yildirim schüttelt den Kopf. Ich stehe hier vor meinem Laden, so zeige ich meinen Protest. Die Situation ist schlecht. Unser gewählter Bürgermeister wurde durch jemand anderen ersetzt. Dieser andere ist der Gouverneur der Provinz. Ein Mann, der nicht vom Volk gewählt, sondern von Staatspräsident Erdogan ernannt wurde. Er wird von nun an die Geschäfte des Bürgermeisters übernehmen. Auch in den kurdisch geprägten Provinzhauptstädten Mardin und Van übernahmen Gouverneure die Geschäfte der Bürgermeister. In Van zum Beispiel nagelte das neue Stadtoberhaupt als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Porträt von Erdogan an die Wand. Die drei jetzt entmachteten Bürgermeister sind Mitglieder der zweitgrößten Oppositionspartei, der prokurdischen HDP. Und allen dreien wird derselbe Vorwurf gemacht. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Terrorunterstützung ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums. Sie sollen unter anderem Beerdigungen von Mitgliedern der verbotenen kurdischen PKK besucht haben. Für Selçuk Misrakle, den gewählten Bürgermeister Diyarbakirs, markiert das ein neues Kapitel in der Türkei. Wie das Erdbeben vom 17. August 1999, das als das tödlichste Erdbeben in der Geschichte bezeichnet wird, so wird dieses Ereignis als das Erdbeben vom 19. August in Bezug auf die politischen und demokratischen Werte und die Rechtsstaatlichkeit der Türkei in die Geschichte eingehen. Die Amtsenthebungen kamen sogar mit Ankündigung. Ende letzten Jahres versprach Erdogan, dass er Politiker der Oppositionspartei HDP absetzen werde, wenn sie bei den Kommunalwahlen im März an die Macht kommen würden. 5 Monate nach den Wahlen machte er nun seine Drohung wahr. Für die Bürger der betroffenen Städte ist das wie ein Déjà-vu. Bereits vor 3 Jahren ließ die Regierung Erdogan in mehr als 90 meist kurdisch geprägten Gemeinden die gewählten Bürgermeister absetzen und stellte die Kommunen unter Zwangsverwaltung. In Diyarbakir erinnert sich Firat Duzgun, ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, noch gut daran. Es war genauso wie heute. Wir sind aufgewacht und das Rathaus war von Polizisten verbarrikadiert. Heute wurden sogar wir Mitarbeiter von der Polizei verhört. Wie jeden Morgen rollte der nun abgesetzte Bürgermeister Misrakle im Dienstwagen zum Rathaus an. Dort informierten ihn Polizisten, dass er seines Amtes enthoben sei. Misrakle versuchte zu protestieren. Ich habe eine Nachricht auf meinem Schreibtisch hinterlassen. Da habe ich geschrieben, dass die Entscheidung unrechtmäßig ist, dass sie gegen den Willen der Wähler verstößt und deswegen auch im Widerspruch steht zur Demokratie, zur Verfassung und zu unseren Gesetzen. Das Rathaus musste Misrakle dann verlassen. Auch der Dienstwagen wurde ihm abgenommen. Er ging zu Fuß nach Hause. Ihn und seine Amtskollegen erwarten als nächstes Gerichtsverfahren. Allen dreien drohen mehrere Jahre Haft.
Eine Reportage von Christian Butgereit für das Echo des Tages. Jetzt nach London. Die Operation Yellowhammer macht Furore, denn ganz Europa fragt sich, wo dieser gelbe Hammer hängt und wen er trifft. Gemeint ist eine britische Geheimstudie über die Frage, was passiert, wenn Großbritannien die EU ohne ein Abkommen verlässt. Von bevorstehenden Unruhen ist da die Rede und von Brexit-Chaos, sprich Benzinknappheit, Lebensmittelengpässen, steigenden Preisen, fehlenden Medikamenten und blockierten Häfen. Imke Köhler.
Operation Yellowhammer heißt die Studie, die jetzt für so viel Wirbel sorgt. Dabei enthält sie kaum etwas, was man nicht schon gehört hätte. Dass ein No-Deal-Brexit zu Engpässen bei Lebensmitteln oder Medikamenten führen könnte, wird schon seit Monaten diskutiert. Dass allerdings auch Kraftstoffe knapp werden könnten, vielleicht sogar 2 Raffinerien vorübergehend schließen müssten, das schreckt nun einen der größten Handelsverbände, die Freight Transport Association FTA, auf. Denn das, glaubt der stellvertretende FTA-Chef James Hookham, würde weitreichende Folgen für die Verteilung von Gütern haben. Und er schiebt nach, das sei mit ihnen zuvor nie besprochen worden. Darüber hinaus beschäftigen die Nationen jetzt 3 Fragen. Erstens, worum geht es denn genau in der Studie?
Operation Yellowhammer is the name that the government has given to planning for absolutely the worst case in the event of a No-Deal-Brexit.
Michael Gove, der in der Regierung für die Vorbereitung eines No-Deal-Brexit zuständig ist, betont, dass die Studie den schlimmsten anzunehmenden Fall untersucht habe, was so viel heißt wie, sehr wahrscheinlich kommt es nicht so schlimm. Andere Stimmen behaupten genau das Gegenteil. Ihnen zufolge beschreibt die Studie die tatsächlich zu erwartenden Auswirkungen eines EU-Austritts ohne Abkommen. Die 2. heiß diskutierte Frage lautet, wie alt ist das Dokument überhaupt? Sind die Angaben darin noch gültig? Auch dazu sehr unterschiedliche Aussagen. Nochmal Michael Gove.
And it's also important to recognize that this is an old document, that since it was published and circulated, the government have taken significant additional steps to ensure that we are prepared to leave on October the 31st, deal or no deal.
Das Papier sei alt, sagt Gove. Und seit der Erstellung der Studie habe die Regierung signifikante Schritte unternommen, um auf den Brexit, wie auch immer der aussehen mag, vorbereitet zu sein. Aber auch daran gibt es Zweifel. Die vorliegende Version könne erst wenige Wochen alt sein, glauben mehrere Medien übereinstimmend. Und wenn die Studie erst einige Wochen alt ist, können dann die Vorbereitungen schon so viel weiter sein, dass kein Chaos mehr droht? Die Frage geht damit einher. Caroline Fairbairn vom Unternehmensverband CBI ist nicht davon überzeugt, dass die Gefahr schon gebannt ist.
What Yellowhammer does show is just how incredibly serious for our economy.
Was Yellowhammer zeigt, ist, wie unglaublich ernst ein No-Deal für unsere Wirtschaft wäre. Es ist schwierig vorherzusagen, wie die Auswirkungen genau aussehen würden, aber nach unseren Gesprächen mit Unternehmen in den letzten 3 Jahren klingt das Papier plausibel. Das bedeutet, dass wir versuchen müssen, einen Deal zu bekommen. Das muss für die Regierung höchste Priorität haben.
That must be the number one priority of government.
So ganz heiß ist es nicht mehr auf Gran Canaria. Der Wetterbericht nennt Höchsttemperaturen von 23 bis 25 Grad für den Rest der Woche. Es wird wolkig sein dort mit null Regen. Dabei wäre Regen, viel Regen, dringend nötig. Auf Gran Canaria wütet nämlich ein extrem aggressiver Waldbrand. Etwa 8000 Menschen aus mehreren Dutzend Orten sind evakuiert. Marc Dugge.
Es könnten noch viel mehr Menschen werden, die heute Nacht ihre Häuser verlassen müssen. Alles hängt davon ab, ob es den Feuerwehrleuten gelingt, die Flammen zurückzudrängen oder ob diese sich weiter ausbreiten können. Die linke Flanke des Brands scheint immerhin unter Kontrolle. An der rechten dagegen toben nach wie vor die Flammen. Sie bedrohen nicht nur Häuser, sondern auch den Naturpark Tamadaba. Schon hat sich das Feuer in das unwegsame Gelände des Naturreservats vorgefressen. Hier lodern Flammen von teils 50 Meter Höhe. Federico Grillo, Chef der Notfalleinsatzkräfte der Kanaren. Man kann dort nicht mit konventionellen Mitteln gegen die Flammen kämpfen, nicht mit Schläuchen, noch nicht mal aus der Luft. Es gibt Momente, in denen man nichts machen kann. Der Mensch ist einfach nicht in der Lage, einen solchen Feuersturm zu löschen. Grillo sind die Strapazen anzumerken. Hunderte Feuerwehrleute arbeiten Tag und Nacht, um den Brand in den Griff zu bekommen. Heiße Temperaturen und Windböen hatten die Flammen in den vergangenen Stunden immer wieder angefacht. Das Unterholz ist nach dem langen, heißen, regenlosen Sommer staubtrocken. Der spanische Landwirtschaftsminister Luis Planas war heute nach Gran Canaria gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er versprach für Dienstag insgesamt 4 weitere Löschflugzeuge und Hubschrauber. Was das Aufgebot an Feuerwehrleuten und an Technik, vor allem aus der Luft angeht, ist es wahrscheinlich eines der größten, das Spanien in den vergangenen Jahren erlebt hat. Eine Botschaft, die vermitteln soll, Gran Canaria ist nicht allein, denn auf der Insel rumort es. Viele Kanaren haben das Gefühl, dass man auf dem Festland kaum Notiz von dem Brand nimmt, dass das Feuer in der Pariser Kirche Notre-Dame mehr Emotionen geweckt hat. Dabei ist auch der Naturpark Tamadaba einzigartig.
Und dann noch Fußball. Noch steht es sperrangelweit auf, das sogenannte Transferfenster bei den Profis. Will sagen, Spieler können für die laufende Saison noch den Verein wechseln, sofern alle Beteiligten sich auf Konditionen einigen. Der FC Bayern München ist besonders aktiv in diesen Tagen, will und muss offenbar seine Mannschaft komplettieren. Heute haben die Bayern einen der prominenten Zugänge vorgestellt, den 27-jährigen Brasilianer Felipe Coutinho. Taufik Khalil war dabei.
15 Kameras, Fotografen, im Publikum ein Uli Hoeneß, der sonst wahrlich nicht zu jeder Spielervorstellung kommt. Keine Frage, dieser Transfer, wenn auch erstmal nur zur Leihe, ist was Besonderes für den FC Bayern und seinen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.
Mit Felipe kriegen wir einen Spieler, der für seine exzellente Technik, aber eben auch für seinen Offensivgeist bekannt ist. Und ich bin überzeugt, dass wir damit nochmal eben ein Stück mehr Qualität für unsere Mannschaft herkriegen.
Auf den ersten Blick scheint der Superstar für den Barcelona vor 1,5 Jahren fast 150 Millionen an Liverpool gezahlt hat, ein Schnäppchen. Denn die Bayern zahlen, so Rummenigge, als Leihgebühr für ein Jahr erstmal nur den Freundschaftspreis von 8,5 Millionen. Plus das bislang wohl einmalige Bundesliga-Gehalt von 15 Millionen netto. Überzeugt der 27-jährige Brasilianer, dann sind es am Ende sogar 120 Millionen, die fällig werden. Dafür bekommen die Bayern aber so Coutinho auch einen hochmotivierten Spieler, der künftig die Rückennummer 10 passend zu seiner Lieblingsposition hinter der Sturmspitze mit Stolz tragen wird.
Natürlich eine große Verantwortung, das Trikot von Bayern anziehen zu können.
Ich weiß, dass viel auf mir lastet, aber ich glaube, dass ich hier ruhig arbeiten kann und mit gutem Fußball auf dem Feld antworten kann.
Und wenn er wirklich fit ist, dann darf sich die Bundesliga am Samstag auf Schalke auf das Coutinho-Debüt freuen.
Wir werden zugucken. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.